Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Christoph Heinemann, guten Abend. Jubiläumsgipfel der NATO. Die Spitzen der Mitgliedstaaten des transatlantischen Verteidigungsbündnisses treffen sich in Washington. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte:
Die NATO hat in all diesen Jahren gerade für uns in Deutschland Sicherheit, Demokratie und Freiheit garantiert. Und das ist auch unverändert die Aufgabe des transatlantischen Bündnisses, dass wir einander beistehen und dass wir damit das, was uns so wichtig ist, unsere Demokratie, unsere Freiheit verteidigen können.
Wir sprechen mit unserem Korrespondenten. In Deutschland wird über das Bürgergeld und die Steuerpolitik diskutiert und in Frankreich gestaltet sich die Bildung einer Regierung schwierig. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr Japans Comeback, die Öffnung der Wirtschaft fürs Ausland brachte die Wende. Und letzter Hinweis, seit einer Stunde steht unser Podcast online, Deutschlandfunk der Tag, mit Informationen zum bevorstehenden Start der Rakete Ariane 6. Der russische Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew beschäftigt heute den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die USA, Frankreich und Großbritannien haben die Sitzung beantragt. Russland übernimmt einmal mehr keine Verantwortung für dieses mutmaßlich völkerstrafrechtliche Verbrechen. In dem Hospital wurden vor allem krebskranke Kinder behandelt. Martin Ganselmeier.
Sie sei schockiert gewesen über die jüngsten Raketenangriffe, betonte die amtierende Chefin des UN-Nothilfebüros Joyce Musaya aus Tansania. Und mit Blick auf den russischen UN-Botschafter sagte Musaya, vorsätzliche Angriffe auf ein geschütztes Krankenhaus sind ein Kriegsverbrechen und müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield verurteilte die russischen Angriffe als erschreckend. Der brutale Angriff beweise erneut, dass der russische Präsident Putin nicht an Frieden interessiert sei. Dem widersprach der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia, der derzeit dem Weltsicherheitsrat vorsitzt. Die Kinderklinik sei von der ukrainischen Luftabwehr getroffen worden. Russland greife keine zivilen Ziele in der Ukraine an. Er bedauere, dass der Weltsicherheitsrat in das schmutzige Propagandaspiel der Ukraine hineingezogen werde. Da Russland ein Vetorecht im Sicherheitsrat hat, wird es im mächtigsten Gremium der UN keine einstimmige Verurteilung der russischen Angriffe geben.
Martin Ganselmeier und den Angriff auf das Kinderkrankenhaus in Kiew kommentieren wir nach 19.05 Uhr. 75. Geburtstag, Rückschau auf bewegte Jahrzehnte und Blick voraus. Die größte Herausforderung der NATO bildet gegenwärtig Russlands völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Menschen in der Ukraine. Gestern, wir haben das gehört, der Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Putins Krieg hat für Zulauf gesorgt. Finnland und Schweden sind dem Bündnis beigetreten. Die NATO rüstet sich, getreu dem lateinischen Wahlspruch Si vis pacem, para bellum. Wenn du den Frieden willst, bereite dich auf den Krieg vor. Und ein neuer Generalsekretär steht vor der Tür. Mark Rutte wird im Oktober Jens Stoltenberg ablösen. Unser NATO-Korrespondent Klaus Remme beobachtet für uns den Gipfel in Washington. Herr Remme, bisher unterstützt das Bündnis die Ukraine, trotz schwieriger Partner wie Erdogan oder Orban. Soll der Schulterschluss in Washington bekräftigt werden?
Ja, das ist in der Tat so, Herr Heinemann. Das soll passieren. Und zwar unterhalb der Schwelle, die ja wirklich kontrovers diskutiert wird, nämlich einer möglichen Mitgliedschaftsperspektive für die Ukraine. Da gibt es keinen Konsens im Bündnis. Dieser Konsens wäre zwingend. Und insofern wird alles versucht, die Ukraine näher an die NATO heranzuführen. Nicht erst seit einigen Wochen. Das geht seit Ausbruch des Krieges so über die Gipfel in Madrid und in Vilnius im vorletzten und im letzten Jahr. Und auch in diesem Jahr soll diese Bindung noch stärker werden, indem man durch weitere Waffenlieferungen, durch eine Steigerung der Interoperabilität der Systeme und ein Versprechen hin zu bilateralen Sicherheitsabkommen ein Netz strickt, das diese Phase bis zu einem späteren, vom Zeitpunkt her unbestimmten Beitritt der Ukraine überbrückt.
Welche Rolle wird die Diskussion über Joe Biden auf dem Gipfel spielen?
Na, es ist ein Drama, von dem alle wissen, die Staats- und Regierungschefs reisen hier in diesen Stunden an, von dem alle wissen, dass es parallel nur wenige Meter praktisch weiter, entweder im amerikanischen Kongress oder aber in den unterschiedlichen Parteizirkeln eine große Rolle spielt. Und diese mögliche zweite Präsidentschaft Joe Bidens nicht nur durch seinen Herausforderer Trump unsicher ist, sondern eben die Diskussion, ob es Joe Biden ist, der am besten geeignet ist, hier Trump herauszufordern, gegen ihn zu bestehen. Da gibt es nicht wenige, die nach der Fernsehdebatte sagen, wir müssen hier schnell eine Notbremse ziehen, eine Bremse, die eigentlich ohne Joe Biden selbst nicht zu treten ist. Die Demokraten stehen vor einem wichtigen Parteitag. Bis dahin muss das festgezurrt sein. Hinter den Kulissen findet das alles statt. Und ob all diese Diskussionen diesen Gipfel überschatten und dominieren werden, das wissen wir am Freitag.
Ist absehbar, was eine zweite Präsidentschaft Trump für das Bündnis bedeuten würde?
Auch das ein Schatten, den man ausmachen kann über diesem Gipfel. Eine zweite Präsidentschaft ist möglich.
Und da ist die Klaus Reimer, hören Sie mich? Nein, da ist uns die Leitung zusammengebrochen. Wir versuchen, unseren Korrespondenten noch einmal zu erreichen. Justiz und Presse hängen in Russland längst am Gängelband des Kreml. Nun sind zwei Theaterkünstlerinnen ins Visier des Putin-Regimes geraten. Das Militärgericht machte mit Jewgenia Berkowitsch und Svetlana Petritschuk kurzen Prozess, Urteil 6 Jahre Haft. Stefan Lag.
Es ist noch gar nicht so lange her, dass die Theaterregisseurin Jewgenia Berkowitsch und die Dramaturgin Svetlana Petritschuk vom Publikum und von Kritikern in Russland gefeiert wurden. Vor 2 Jahren wurde den beiden Frauen gleich zweifach die Goldene Maske verliehen. Die Auszeichnung gilt als der wichtigste russische Theaterpreis. Den hatten sie für ihr Stück »Finist, der lichte Falke« bekommen. In dem Stück geht es um zwei Frauen, die im Netz IS-Kämpfer kennenlernen und sich in diese verlieben. Sie lassen sich vom Islamischen Staat rekrutieren und fliegen daraufhin nach Syrien. Die Geschichte basiert auf realen Geschehnissen und Gerichtsprotokollen. Gestern Abend dann die Verurteilung zu 6 Jahren Haft in einer Strafkolonie. Außerdem wird den beiden Frauen 3 Jahre lang der Internetzugang verboten. Begründung: Rechtfertigung von Terrorismus. Während des Prozesses hatten die beiden angeklagten Frauen gesagt, sie verstünden die Anklage nicht, sei doch gerade ihr Stück eine Warnung vor Terrorismus. Die Verkündung des Urteils hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. In verbrecherischer Absicht hätten Berkowitsch und Petritschuk geplant, ihr Stück auf möglichst vielen Bühnen zu spielen. Die beiden Künstlerinnen stellten somit eine Gefahr für die Gesellschaft dar. Die Anwältin der beiden Frauen, Xenia Karpinskaya, kündigte an, in Berufung zu gehen.
Stefan Lag berichtete und die Leitung nach Washington zu unserem Korrespondenten Klaus Remme steht wieder. Wir waren bei Donald Trump, Herr Remme. Er hat ja gesagt, er werde den Krieg gegen die Ukraine binnen weniger Stunden beenden. Wie verstehen die Verantwortlichen der NATO diese Ankündigung?
Ja, die Leitung ist wackelig, Herr Heinemann, Entschuldigung dafür. Aber was Ihre Frage angeht, schlimmstenfalls ist es eine Bereitschaft von Donald Trump, einen Diktatfrieden in Erwägung zu ziehen und die Bedingungen von Wladimir Putin zu akzeptieren. Im besten Falle ist es Wahlkampfgeklapper, so wie wir vieles in der Rhetorik von Donald Trump gehört haben, wo dann aber wenig gefolgt ist. Das haben wir in der ersten Präsidentschaft gesehen, in dem Moment, als er gegen die NATO gewässert hat und wettert hat und gleichzeitig die Truppenstärke der Amerikaner in Deutschland, in Europa, in den Trump-Jahren gestiegen ist. Also Unwägbarkeiten, jede Menge.
Die Bundeswehr soll nur rund 1 Milliarde Euro mehr bekommen, deutlich weniger als Minister Pistorius für notwendig erachtet. Wie blicken die NATO-Partner auf die deutsche Verteidigungsfähigkeit?
Also ich glaube, es gehört zu den positiven Nachrichten aus Sicht der NATO, dass das 2%-Ziel hier für erheblich Bewegung gesorgt hat in den vergangenen Jahren, insbesondere im vergangenen, wo die Zahl der Länder, die das 2%-Ziel erreichen, noch einmal rapide gestiegen ist, auf jetzt 23, darunter Deutschland. Und gleichzeitig sehen wir insbesondere in Berlin, und das wird von den Verbündeten natürlich wahrgenommen, dass diese 2% für Deutschland ein finanzieller Kraftakt waren, der durch ein Sondervermögen, / Sonderschulden möglich gemacht wurde, der langfristig die Diskussionen in Deutschland, wie viel für Verteidigung ausgeben kann, bestimmen wird. Wir sehen, dass der Verteidigungsminister mit dem, was er bis jetzt kommt, unzufrieden ist und sich nicht in der Lage sieht, das, was wir unter Zeitenwende verstehen, ohne eine massive Unterstützung über wenige Jahre durch Schulden in die Wege zu leiten. Das heißt, da werden wir, da sich alle NATO-Partner einig sind, dass die 2% eine untere Grenze geworden sind, das ist keine Grenze, auf der man sich nach Sicht der Verbündeten ausruhen kann. Da muss aufgelegt werden, denn es gehört ja zu den Herausforderungen, Herr Heinemann, die Ostflanke weiter zu verstärken. Zum Beispiel, das ist eine Tatsache der strategischen Überlegung, wie mit einem Russland, das über die nächsten Jahre auf nicht absehbare Zeit als Gegner wahrgenommen wird, umgegangen wird. Und das bedeutet, weitere Investitionen sind notwendig, auch von 2% erreichten Ländern wie Deutschland, aber sicher von Ländern, Herr Heinemann, die diese 2% auch heute noch nicht erreichen, darunter die Südeuropäer, Italien, Portugal, Spanien, aber auch Kanada, Kroatien, das sind alles Länder, mit denen vermutlich hier in Washington auch mit dem Finger drauf gezeigt wird und gesagt wird, wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen.
Und kurz zum Schluss noch, wie bereitet sich die NATO personell auf die Zukunft vor? Tja, da haben wir wieder Pech mit unserer Leitung. Wir bitten beide zu entschuldigen. Das war unser Korrespondent, unser NATO-Korrespondent Klaus Remme, direkt aus Washington. Leider hat die Leitung nicht so mitgemacht, wie wir uns das vorgestellt haben. Zur NATO und ihrer künftigen Unterstützung der Ukraine können Sie übrigens nach 19.05 Uhr bei uns im Deutschlandfunk einen Kommentar hören. In der vergangenen Woche hatten Olaf Scholz, Robert Habeck und Christian Lindner die Planung für den Bundeshaushalt und das sogenannte Wachstumspaket vorgestellt. Die Spitzen der Ampelkoalition hatten dabei angekündigt, dass sie mit schärferen Regeln mehr Bezieher von Bürgergeld zur Annahme und Aufnahme einer Arbeit bewegen wollen. Ein längerer Weg zur Arbeit soll zumutbar sein. Wer zumutbare Arbeit ablehnt, bekommt weniger Geld. Letzteres gilt auch für Schwarzarbeit. Die Diskussion darüber und über angekündigte Steuersenkungen fasst Gudula Geuter zusammen.
Als Rolle rückwärts beim Bürgergeld waren die vorläufig vereinbarten Änderungen der drei Ampel-Unterhändler teilweise beschrieben worden als drastische Verschärfungen. Der zuständige Minister widerspricht.
Drastische Verschärfung bei sich zurück,
sagt Hubertus Heil am Morgen im Deutschlandfunk. Ende vergangener Woche hatten Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen und der liberale Finanzminister Christian Lindner Haushaltseckpunkte vereinbart, die auch Änderungen beim Bürgergeld vorsehen. Leistungskürzungen bei mangelnder Mitwirkung sollen stärker greifen, Bedürftige sollen rascher auf eigenes Vermögen zugreifen müssen. Die Frage, ob die Arbeit zumutbar ist, soll öfter mit Ja beantwortet werden, etwa auch bei einem längeren Arbeitsweg.
Dass jetzt nachgesteuert wird und es mehr Zielgenauigkeit gibt, das ist richtig, aber das ist auch vertretbar.
So der Minister für Arbeit und Soziales Heil. Erst vor 1,5 Jahren war das Bürgergeld eingeführt worden und bei vielen steht es in der Kritik als Leistung, die zu wenig Anreiz zur Arbeitsaufnahme biete. Heil erkennt die Stimmung an.
Ich weiß, dass das ein Thema ist und dass der Eindruck entstanden ist, aber es ist nicht die Wahrheit, da muss man auch dagegen halten.
Die allermeisten Erwerbsfähigen wollten arbeiten. Allerdings hätten etwa Mitarbeiter der Jobcenter die Bürokratie bei der Verhängung von Sanktionen beklagt. Gerade die Sanktionen gehen nun Teilen der Union nicht weit genug. Teilen. Denn gestern noch hatte etwa der CDU-Haushaltsexperte Matthias Middelberg im Deutschlandfunk an den Haushaltseckpunkten gerade den Teil zum Bürgergeld gelobt, nämlich,
dass wir stärker wieder zum Fordern kommen.
Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann dagegen sagte nun der Rheinischen Post, wer in Zeiten des Arbeitskräftemangels zumutbare Arbeit ablehne, müsse das auch merken. Er verlangte konkretere Pläne zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und sofortigen Zugriff auf das Vermögen Bedürftiger. Während Teile von Grünen und SPD die Einigung aus anderen Gründen skeptisch beäugen. Ein längerer Arbeitsweg könne vertretbar sein, sagte etwa gestern im ZDF SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert.
Man braucht sich aber nicht erhoffen, dass deswegen jetzt 200.000 Menschen mehr in Arbeit kommen würden. Die Annahme, da säßen hunderttausende faule Leute im Bürgergeld, die alles dafür tun, um nur nicht arbeiten gehen zu müssen, die ist fachlich einfach nicht richtig.
Noch kritischer sieht er eine andere Einigung der Unterhändler, die Steuererleichterungen für Fachkräfte aus dem Ausland. Ja, das gäbe es auch anderswo, aber...
Wie soll das am Ende funktionieren, dass hier nicht andere Beschäftigte in demselben Job, die dieselbe Arbeit machen, letztlich weniger rauskriegen? Da bin ich im Moment noch sehr, sehr skeptisch und gespannt darauf, was konkret die Regierung hinlegen wird.
Sein Parteifreund Heil teilt diese Skepsis.
Ich gebe zu, dass ich an diesem Punkt über die Einigung nicht furchtbar glücklich bin, weil es zu Missverständnissen führen kann.
Das hätten sich Leute ausgedacht, man müsse nun schauen, wie es funktioniere. Was ihm prompt Kritik von Seiten der FDP einbrachte, Heil müsse aufhören, einzelne Maßnahmen des Pakets schlecht zu reden, so der FDP-Haushälter Christoph Meyer. Die Äußerungen brächten den Wirtschaftsstandort Deutschland kein Stück voran.
Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Seit 9 Monaten hoffen und bangen die Angehörigen der israelischen Geiseln um ihre Lieben. Die islamistischen Terroristen hatten am 7. Oktober mit unfassbarer Gewalt Menschen ermordet und verschleppt. Der Krieg in Gaza war die Antwort. Gespräche über eine Befreiung der Geiseln hat Israel wieder aufgenommen. Etwa 120 Menschen sollen sich noch in der Gewalt der Hamas und anderer terroristischen Gruppen befinden. Aus Gaza werden unterdessen weitere Gefechte gemeldet. Bettina Meyer.
Wieder flammen die Gefechte im Norden Gazas zwischen israelischer Armee und Hamas-Terroristen auf. Augenzeugen berichten, wie Panzer immer tiefer in verschiedene Bezirke von Gaza-Stadt vordringen. Im östlichen Viertel Shejaya sollen die Kämpfe besonders heftig sein. In den Trümmerschluchten im westlich gelegenen Viertel Rimal setzt Mohammed Bizan seine 3 Kinder auf einen Eselskarren voller Habseligkeiten. Sie wollen nur weg. Wohin, wissen sie nicht. Es war unbeschreiblich. Flugzeuge und Artillerie haben nachts aus allen Richtungen geschossen, auch Drohnen. Wir wussten nicht, wohin wir rennen sollen, rechts oder links. Abdullah Hamash, ein weiterer Anwohner, versucht, der erneuten Evakuierungsanordnung der Armee Folge zu leisten. Die hatte die Bewohner zentraler Viertel in Gaza-Stadt aufgerufen, in ein Gebiet in der Mitte des Küstenstreifens zu flüchten. Die UN verurteilte den Aufruf der israelischen Armee, in Gebiete zu flüchten, die völlig überfüllt seien und in denen, Zitat, Zivilisten getötet und verletzt werden. Anwohner Hamash ist ratlos. Wo sollen wir hin? Die israelische Armee sagt, wir sollen dieses Gebiet verlassen und woanders hingehen. Um 3 Uhr nachts sind wir hinter das Haus unseres Nachbarn gerannt, haben auf der Straße geschlafen. Wir schlafen in den Trümmern. Begraben Sie uns einfach lebend und machen dem ein Ende. Der erneute Vorstoß in Gaza-Stadt bewegte auch den Auslandschef der Hamas, Ismail Haniyeh, zu einer Reaktion. Er habe den Unterhändlern der Gespräche zur Freilassung der Geiseln gesagt, das erneute Vordringen der Armee in Gazastadt könnte die Verhandlungen auf den Nullpunkt zurückwerfen. Dafür trage Netanyahu die Verantwortung, schrieb Haniyeh in einer Mitteilung. Der israelische Premier hatte zuletzt noch einmal seine roten Linien für die Gespräche aufgezeigt. So dürften bewaffnete Kämpfer nicht zurück in den Norden Gazas. Auch der Waffenschmuggel aus Ägypten über den sogenannten Philadelphia-Korridor müsse gestoppt werden. Dies könnte ein Knackpunkt bei den Verhandlungen sein, hieß es im israelischen Fernsehen. Gerade trifft sich der Chef des Geheimdienstes mit den amerikanischen und ägyptischen Vermittlern. Dort werden Punkte besprochen, die ein Abkommen voranbringen sollen. Den Abzug der israelischen Truppen, sowohl vom Grenzübergang Rafah als auch aus dem Philadelphia-Korridor. Israel und die Armee würden für die Freilassung der Geiseln sowohl auf den Grenzübergang Rafah als auch auf den Philadelphia-Korridor verzichten müssen und die zivile Kontrolle an Ägypten übergeben. Sagt Journalist Suleiman Masvadeh. Was wirklich hinter den Kulissen diskutiert wird, ist aber streng geheim. Zu Beginn der Gespräche mit Unterhändlern und Konfliktparteien in Kairo und Doha mahnte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby. On both sides. Sie sehen auf beiden Seiten öffentliche Kommentare, die nicht das ausdrücken, was wir wirklich hinter verschlossenen Türen mit Ihnen oder den Vermittlern besprechen. Bislang scheinen die Fronten bei den Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln weiter verhärtet zu sein. Jedes Abkommen wird Israel erlauben, die Kämpfe wieder aufzunehmen, bis alle Kriegsziele erreicht sind, heißt es aus dem Büro des israelischen Ministerpräsidenten. Netanyahu lege den Verhandlungen zusätzliche Hindernisse in den Weg, hieß es in einer Erklärung der Hamas. Die Vermittler wollen nun noch einmal versuchen, strittige Punkte zu überbrücken.
Bettina Meyer berichtete. 2 Tage nach dem Wahlsieg des französischen Linksbündnisses zeigt sich, wie zerbrechlich diese Allianz ist, die den Rassemblement National in die Schranken gewiesen hat. Von einer Regierungsbildung ist Frankreich weit entfernt im Augenblick. Es handelt sich um Deutschlands wichtigstes Partnerland. Caroline Diller.
Die Wahllokale zu und alle Fragen offen. Eine davon: Wen schickt der Nouveau Front Populaire als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs ins Rennen? Das Linksbündnis ist nach der Wahl zwar stärkste Kraft, erlebt nun aber ein internes Kräftemessen, bei dem es allen voran um den Einfluss der linkspopulistischen LFI geht. Benoît Payan ist Bürgermeister von Marseille und selbst Mitglied der Sozialisten. Er sagte im Radiosender France Info:
Il n'y a aucune raison que ce soit un insoumis plus qu'un autre.
Es gibt keinen Grund, weshalb LFI eher den Premierminister stellen sollte als eine andere Partei. Um dieses Land zu regieren, braucht es aus meiner Sicht eine ruhige Kraft. Ich denke, es braucht einen Sozialisten, um zu regieren. In dieser Lage kann nur ein Sozialist für Befriedung sorgen und mit allen reden. Im Präsidentenlager schließen manche die Zusammenarbeit mit der linkspopulistischen LFI generell aus. Zum Beispiel noch Innenminister Gérald Darmanin. Es kommt nicht in Frage, dass wir eine Allianz unterstützen, die in irgendeiner Form mit dem RN oder mit LFI verbunden ist. Aus meiner Sicht müssen wir zum Beispiel mit den Sozialisten reden, ob sie einen Bruch mit LFI akzeptieren würden. In diesem Fall könnten wir über die großen Themen immer diskutieren. Wer mit wem und unter welchen Bedingungen? Nach der Parlamentswahl sind die politischen Kräfte darauf angewiesen zu sondieren, mögliche Koalitionsoptionen auszuloten, Bündnisse zu schmieden. In Deutschland völlig normal, für Frankreich aber Neuland, erklärt der Politikwissenschaftler Martial Foucault. In den letzten 70 Jahren hatten wir keine Parlamentswahl, an deren Ende drei Blöcke standen. Links, Mitte und extrem rechts, die alle ungefähr gleich viele Sitze im Parlament haben. Unsere politische Geschichte und Verfassung sind darauf ausgerichtet, dass sich sehr starke, absolute Mehrheiten bilden. Und Kompromisssuche meist unnötig ist. Foucault sieht drei Szenarien. Erstens, ein Bündnis aus den gemäßigten Kräften der Linken, der Konservativen und dem Präsidentenlager, das unwahrscheinlich sei. Zweitens, ein Mitte-Links-Bündnis. Und es gibt noch ein drittes Szenario, das ich nicht für unwahrscheinlich halte. Nämlich, dass sich die Parteivorsitzenden und der Präsident nicht auf die Umrisse einer Koalition einigen können, dass im Grunde alles so bleibt wie jetzt. Also eine echte Kohabitation für Emmanuel Macron. Denn der Ausgang dieses zweiten Wahlgangs bedeutet, Macron wird es mit einem Regierungschef zu tun haben, der nicht seiner politischen Familie angehört.
À sa propre famille politique.
Das würde einerseits Macrons politischen Handlungsspielraum einschränken und ihn zwingen, stärker auf die politische Opposition einzugehen. Aber auch für die Abgeordneten würde das einen Lernprozess bedeuten, glaubt Foucault, mit einer wichtigen möglichen Erkenntnis.
Trouver des compromis, ce n'est pas la compromission.
Kompromisse schließen bedeutet nicht, sich zu kompromittieren. In der politischen Tradition Frankreichs wäre das ein Paradigmenwechsel.
Caroline Diller. Unterdessen trat Gilles Penel zurück, der Generalsekretär der Le Pen-Partei. Ihm wurde intern vorgeworfen, dass er Personen zur Kandidatur für den Rassemblement National angenommen hatte, die dann im Wahlkampf durch rassistische Bemerkungen und Inkompetenz aufgefallen waren. Polizei und Sicherheitsfachleute sind alarmiert nach einer Entführung und anschließenden Geiselnahme am vergangenen Freitag im Kölner Stadtteil Rodenkirchen. Offenbar war die äußerst brutal vorgehende Mokro-Mafia aus den Niederlanden beteiligt. Mokro steht für marokkanisch.
Was in dem Einfamilienhaus in Köln-Rodenkirchen am Freitag geschah, wird erst allmählich klar. Zwei Geiseln, eine Frau und ein Mann, werden brutal gefoltert, mit dem Tod bedroht. Die Polizei hört aber mit. Schwer bewaffnete Männer sind in dem Haus. Als drei von ihnen das Haus verlassen, wird der Zugriff vorbereitet. Die drei mutmaßlichen Drahtzieher entkommen in die Niederlande. Für die Polizei stellte sich eine entscheidende Frage, sagt Kölns Kripo-Chef Michael Esser, der die Ermittlungen leitet.
Lässt man Täter weiterfahren, weiter fliehen, um das Leben der Geisel zu schützen? Oder nimmt man in Kauf bei einem Anhalten der Täter, dass die Geisel am Ende getötet werden? Und ich glaube, es ist selbstverständlich, dass der Schutz der Geisel dann höhere Priorität hat, als eine Straftat aufzuklären.
Die Drahtzieher sollen der Mokro-Mafia angehören, einer offenbar völlig skrupellosen Verbrecherorganisation, die auch für den Tod des Journalisten Peter de Vries verantwortlich gemacht wird. Michael Esser warnt eindringlich.
Wir haben hier eine neue Dimension der Gewalt im Bereich der organisierten Kriminalität erleben müssen, die es so hier in Deutschland meines Wissens noch nicht gegeben hat.
Ein Drogenkrieg um Cannabis, das erstaunt zunächst. Seit der Legalisierung, so sagen es Fachleute, ist die Nachfrage aber stark gestiegen. Das Problem, Produktion und Vertrieb sind eben nicht legal, sagt Oliver Huth vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und die Niederlande hätten durch die Legalisierung von Cannabis schon vor Jahrzehnten einschlägige, negative Erfahrungen gemacht.
Die Mokromafia ist in Holland genau mit diesem Cannabishandel groß geworden. Sie hat nämlich die Shops beliefert, die legal Marihuana verkauft haben. Allerdings hat sich in Holland keiner damit auseinandergesetzt, wie die Drogen in diese Shops kommen. Und sie ist dann in den Kokainmarkt gewechselt und hat dann Fuß gefasst und andere Geschäftsteilnehmer aus dem Markt gedrängt, auch mit Gewalt. Und das sehen wir auch hier. Sie hat diesen Wirtschaftszweig nach wie vor im Fokus.
Mit Benedikt Kaninski aus unserer Sportredaktion.
Spanien gegen Frankreich, das klingt nach einem Finale, ist aber das Halbfinale heute Abend bei der Europameisterschaft. Frankreich hat sich dahin bisher ohne eigenen Treffer aus dem Spiel gerumpelt und die Spanier hatten im Viertelfinale gegen die deutsche Mannschaft vielleicht auch etwas mehr Spielglück. Beide Teams stehen aber natürlich zu Recht im Halbfinale. Patricia Gabor mit dem Ausblick.
Der französische Fußball schläfert aktuell zwar besser ein als jede Ladung Melatonin.
Das ist ein ganz fades Viertelfinale.
Aber damit hat es Frankreich bis ins Halbfinale geschafft. Denn die Equipe Tricolore spielt nach einem Motto, das Rondal Kolo Muani so zusammenfasst.
Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder sagen, die Abwehr gewinnt Titel. Deshalb müssen wir uns vor allem auf die Defensive konzentrieren.
Bisher funktioniert die Strategie richtig gut. Frankreich hat noch kein einziges Gegentor aus dem Spiel herauskassiert. Den französischen Hartbeton zum Bröckeln zu bringen, das wird also die Aufgabe der Spanier sein. Und die wollen vor allem mit Köpfchen ab durch die französische Wand. Dani Olmo könnte mit seinen klugen Pässen und seinem guten Auge für die Lücke wieder zum Schlüsselspieler werden. Er hat den Gegner jedenfalls schon ganz genau durchleuchtet.
Wir kennen sie sehr gut. Es gibt viele aus unserer Mannschaft, die auch Teamkollegen von den französischen Spielern sind. Wir werden auf alles vorbereitet sein.
Auch auf ein möglicherweise hartes Spiel der Franzosen. Falls es mal nicht mit Köpfchen gehen sollte, dann muss vielleicht doch der Vorschlaghammer her bei Spaniens Rodri und Co.
Es wird ein sehr körperliches Duell, denn Frankreich spielt sehr physisch. Das müssen wir annehmen und körperlich dagegenhalten, stark sein. Denn wir wissen, was die für eine Power haben.
Auch die Spanier bringen Power mit, zum Beispiel durch Flügelflitzer und Youngster Lamine Yamal. Wenn also La Furia Roja der Equipe Tricolore einheizt, dann wachen die Franzosen vielleicht ganz schnell auf aus ihrem Dornröschenschlaf.
Spanien und Frankreich versuchen vor dem Spiel heute Abend also die Favoritenrolle erstmal von sich wegzuschieben. Mittelfeldspieler Dani Olmo hat im Viertelfinale gegen Deutschland getroffen und wird heute wohl für den verletzten Pedri in die Startelf rücken. Und auch er will die Franzosen auf keinen Fall unterschätzen.
Auch wenn die Franzosen in den vergangenen Spielen nicht so gut waren, gehören sie immer noch zu den Besten. Auch wenn sie nur wenige Tore geschossen haben, stehen sie nicht ohne Grund im Halbfinale.
Viel Respekt also auf beiden Seiten. Da kann man nur hoffen, dass der ab der ersten Spielminute dann zumindest sportlich abgelegt wird und das ein oder andere Tor fällt. Verantwortlich für die defensive Spielweise der Franzosen ist vor allem Trainer Didier Deschamps. Wenn die jemanden störe, könne man ja ein anderes Fußballspiel gucken. Das hat er vor dem Spiel heute gesagt. Der Erfolg und seine zahlreichen Rekorde in und mit der Nationalmannschaft geben ihm recht. Jakob Rüger.
Ganz Frankreich träumt vom Europameistertitel und sie vertrauen vor allem einem Mann.
Mit Didier Deschamps, der einfach alles sicher macht. Ich denke, er weiß, was er tut, der Mann.
Didier Deschamps hat mit Frankreich fast alles gewonnen. Als Spieler.
Und jetzt hebt Didier Deschamps, der französische Kapitän, den Pokal nach oben.
Frankreich hat es geschafft, als erste Mannschaft, als Weltmeister, auch Europameister zu werden.
Und als Verantwortlicher an der Seitenlinie führte er die Equipe Tricolore 2018 zum WM-Titel. Nun könnte er Geschichte schreiben und nach seinen Erfolgen als Spieler erstmals auch als Trainer nach dem WM-Pokal den EM-Titel holen. Aber Frankreich schleppte sich mit müden Leistungen ins Halbfinale.
Wir sind solide und das ist sehr wichtig bei so einem Turnier. Klar, wir haben nicht viele Tore geschossen, aber auch nicht viele kassiert. Aber ja, ich würde mich freuen, wenn wir vorne effizienter sind.
Früher war Deschamps Anführer, Lautsprecher und Taktgeber im Mittelfeld. Bei dieser EM setzt er trotz aller offensiven Qualitäten im Kader auf die Defensive. Der Erfolg gibt ihm bislang recht. Das französische Team um Stürmer Antoine Griezmann glaubt an seinen Erfolgstrainer.
Ich verdanke ihm alles im Nationalteam. Und darum gebe ich alles fürs Trikot, für Frankreich, aber auch für ihn.
Der deutsche Dichter Matthias Claudius hat einmal gesagt, die größte Ehre, die man einem Menschen antun kann, ist die, dass man zu ihm Vertrauen hat. Und ganz Frankreich vertraut Didier Deschamps.
Heute entscheidet sich also, ob Spanien oder Frankreich als erste Mannschaft ins Finale einzieht. Die Schlussphase dann ab 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk in Sport aktuell.
Benedikt Kaninski aus unserer Sportredaktion. Die Information am Abend mit Christoph Feinemann. Das war der Tag ab 23.10 Uhr mit weiteren aktuellen Informationen. Und seit 17 Uhr steht unser Podcast online, Deutschlandfunk der Tag, mit Informationen vor dem Start der Rakete Ariane 6. Der Technik, der Redaktion und Ihnen. Danke.